Hallo und herzlich willkommen zu Forstcast, dem Podcast für alle, die mehr über den Wald wissen wollen. Ob Forstprofi, Waldforscherin oder Naturmensch. Bei uns erfahrt ihr jeden Monat Spannendes aus Waldforschung und Forstpraxis. Mein Name ist Hildegard Vogel und ich bin Försterin aus Leidenschaft an der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft. Vierbeinige Geweihträger, ja, die kennt jeder von uns, allen voran natürlich der König des Waldes, der Hirsch. Doch wir in Bayern suchen gerade einen sechsbeinigen Geweihträger. Und warum wir dabei eure Unterstützung brauchen, liebe Hörerschaft, das verrät uns Expertin Anna Karnold heute. Hallo Anna.
Hallo Hildegard.
Anna, du arbeitest bei uns nicht in der Wildbiologie, auch nicht bei den Wildtiermanagern, sondern du arbeitest im Waldnaturschutz. Was genau machst du denn da?
Ja, unsere Abteilung heißt Biodiversität und Naturschutz. Ich bin dabei im Waldnaturschutz und speziell bin ich für die Arten mit Waldbezug zuständig. Da geht es über Fledermäuse, Amphibien, Pflanzen, Moose, aber auch um Insekten. Ich speziell mag die Xylobiontenkäfer, die holzbewohnenden Käfer, besonders gern. Und ja, alles um die Arten drumherum versuchen wir in die Forstwelt draußen zu tragen, durch Wissensvermittlung an unsere Förster, die das dann wieder an die Waldbesitzer weitergeben können. Wir setzen Vorgaben der EU oder vom Bund um und bringen auch selber was für die Hörerinnen und Hörer raus, so wie heute.
Ja, danke, dass du da bist, Anna. Und was ich jetzt so gehört habe, du bist jetzt auf der Suche nach einem imposanten Geweihträger in Bayerns Wäldern. Und deine Aufgabenbeschreibung lässt schon vermuten, der Rothirsch ist es definitiv nicht. Also wen suchst du?
Ganz genau, Hildegard. Es ist kein normaler Hirsch, den wir suchen, sondern es ist der Hirschkäfer, den wir suchen. Er ist eine wichtige Art für den Waldnaturschutz und obwohl er sehr imposant ist, ist er trotzdem nicht so leicht zu finden wie der Rothirsch im Wald. Und deswegen brauchen wir die Hilfe aller Hörerinnen und Hörer und freuen uns, wenn sie uns in den nächsten Wochen bei der Suche helfen.
Und wie unsere Hörerinnen und Hörer euch genau helfen können, darüber reden wir gleich, Anna. Mich interessiert zuerst einmal, warum ist denn ausgerechnet der Hirschkäfer für euch im Waldnaturschutz so wichtig?
Der Hirschkäfer ist mit seinen bis zu 9 Zentimetern der größte heimische Käfer bei uns in unseren Wäldern. Und er ist nach Artenschutzrecht besonders geschützt. Und die EU stuft ihn als schützenswerte Art ein und hat ihn auch in die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie aufgenommen. Und warum? Er steht stellvertretend für eine ganze Artengemeinschaft, die allesamt in lichten, wärmebegünstigten Laubwäldern mit alten Bäumen, Totholz vorkommen. Alle hängen an diesen Strukturen. Und lichte Laubwälder bedeutet, dass die Bäume weit auseinanderstehen, die Kronen sich kaum berühren und somit auch viel Licht auf den Waldboden treffen kann und somit auch viel Wärme im Boden ankommt.
Ich habe da eine Nachfrage, Anna. Was genau ist eine Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie? Kannst du das für alle, die jetzt nicht Wald-Naturschutz-Cracks sind, kurz erklären?
Hört sich etwas sperrig an, gell? Es handelt sich dabei um ein europaweites Netz von Schutzgebieten zum Schutz der Biodiversität. Der Fachmann spricht von Natura 2000-Gebieten. Und dazu gehören die FFH-Gebiete, aber auch die Vogelschutzgebiete. In diesen Gebieten gelten bestimmte Lebensräume und Arten als schützenswert. Und welche Arten das sind, das steht in den Anhängen der Richtlinie. Und eben da steht auch der Hirschkäfer drin.
Und wenn ich jetzt EU höre, dann ist der erste Begriff, der mir im Zusammenhang mit Forschung einfällt, Berichtspflicht. Also jeder, der hier irgendwie mit EU zu tun hat, verdreht die Augen und sagt, ja, ich muss noch irgendwas an die EU reporten. Dürft auch ihr regelmäßig einen Hirschkäfer-Report für die EU schreiben?
Ganz genau so ist es. Wir berichten alle 6 Jahre, also als Mitgliedstaat Deutschland, über die Arten und über die Lebensraumtypen an die EU. Und dafür gibt es ein bundesweit einheitliches Monitoring, um die Arten und Lebensraumtypen beobachten zu können. Das heißt, auch Bayern liefert Daten an den Bund. Dort diskutieren dann die Fachleute über die Bundesdaten und geben einen Bericht dann an die EU weiter.
Und für dieses bundesweite Monitoring sammelt ihr dann jetzt diese ganzen Daten über den Hirschkäfer in Bayern. Und du hast ja gesagt, also der Hirschkäfer ist der größte Käfer in Bayern. Und Bayern ist auch flächenmäßig das größte oder mit das größte Bundesland im Bundesgebiet. Also long story short, ihr sucht einen großen Käfer auf einer noch größeren Fläche und ich vermute, hier kommt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ins Spiel. Ist das so, Anna? Ist es die Stelle, wo ihr die Hörer braucht?
Ja, Hildegard, so ist es. Der Käfer ist zwar groß, aber es ist immer noch ein Käfer, den man nicht leicht finden kann. Drum kann unser Team nicht alleine auf der großen Fläche die Daten sammeln. Beim Hirschkäfermonitoring arbeiten wir Forschende mit den Bürgern zusammen. Das nennt man im Forscherjargon Citizen Science, also Bürgerwissenschaft.
Und wie genau funktioniert diese Citizen Science?
Wir sammeln möglichst viele Meldungen von den Bürgerinnen und Bürgern, die einen Hirschkäfer gesehen haben. So bekommen wir eine Verbreitungskarte, wo viele und wo wenige Hirschkäfer gesichtet wurden.
Das hört sich jetzt relativ einfach an und jetzt mache ich mich an dieser Stelle mal so richtig beliebt, weil in der Diskussion um Citizen Science wird ja ganz oft kritisiert, dass Personen, die Daten für die Wissenschaft sammeln, selber mit wissenschaftlichen Verfahren gar nicht vertraut sind. Und die eingereichten Daten müssen dann aufwendig gegengeprüft werden. Und ich kann mir jetzt vorstellen, bei euren Daten gibt es auch einige Faktoren, die eure Ergebnisse maßgeblich beeinflussen können. Sowas wie, naja, suche ich den Käfer nur in meinem Garten oder suche ich ihn nur im Wald? Oder suche ich nur morgens, suche ich nur mittags oder suche ich nur abends? Oder machen in manchen Gebieten viele Menschen mit oder machen wenig Menschen mit? Wie stellt ihr denn jetzt sicher, dass die Daten, ja, ich sag mal, von Bürgern gesammelt werden, die eben nicht diese wissenschaftlichen Kriterien so vor Augen haben und auch da nicht so große Erfahrung drin haben? Also wie stellt ihr sicher, dass die Daten der Bürger nach wissenschaftlichen Standards aussagekräftig ausgewertet werden?
Du hast es vollkommen richtig erfasst. Die Daten aus Citizen Science Projekten muss man mit Bedacht bewerten. Es gibt eine Verzerrung, örtlich, zeitlich, weil die Menschen eher geklumpt in Siedlungen, in ihren Gärten, entlang von Wegen unterwegs sind, eben weniger querfeldein in Wald und Flur. Wichtig ist auch, dass die Melder möglichst regelmäßig mitmachen, über die Jahre hinweg möglichst gleichbleibende Meldezahlen eingehen. Das wäre wünschenswert natürlich, um eine einigermaßen gute Vergleichbarkeit zu bekommen. Aussagen zur Größe der Population ist auch nicht so einfach, kann man ein bisschen ablesen, aber eben nicht höchstwissenschaftlich.
Also man kann nicht genau sagen, so viele Käfer gibt es jetzt in Bayern. Nee, könnte man sagen, die Großwetterlage ist eher so oder eher so.
Ganz genau. Wobei wir auch mit anderen Methoden Probleme hätten, Individuen zu bestimmen. Aber es gibt natürlich ganz viele Vorteile. Mit strukturierten Kartierungen würden wir niemals so eine große Fläche im Freistaat abdecken können und schon gar nicht in so einer kurzen Zeit. Der Hirschkäfer ist nur von Anfang Mitte Mai bis Ende Juli, vielleicht noch im August unterwegs, also ein sehr kleines Zeitfenster unterwegs. Und das ist einfach Gold wert, wenn da ganz viele in dem Alltag mitmachen und nebenher die Hirschkäfer, die sie sehen, melden. Und was auch noch ganz toll ist, der Zugang zu lokalem Wissen, den würden wir auch nie bekommen. Also vielleicht weiß jemand von seiner Oma, die als Mädchen auch schon am gleichen Obstbaum im Garten schon Hirschkäfer gesehen hat. Das ist auch sehr wertvoll zu wissen.
Also ich verstehe jetzt, die Daten müssen schon mit Bedacht verwendet werden und gleichzeitig gibt es aber auch ganz viele Vorteile. Und wenn ihr jetzt so die Vorteile mit den Herausforderungen abwägt, dann ist klar, die Vorteile überwiegen und deswegen läuft dieses bundesweite Hirschkäfermonitoring ganz klar als Citizen Science Projekt. Bleibt jetzt die Frage, Anna, wie können die Menschen im Freistaat euch in den nächsten Wochen bis Ende Juli unterstützen? Also wir haben jetzt Mitte Mai, was können sie in den nächsten Wochen tun?
Wir haben auf der LWF-Homepage unter Hirschkäfer eine Meldeseite eingerichtet. Einfach Hirschkäfer und LWF googeln und ihr werdet sie finden. Dort findet ihr ein Meldeformular. In dem Meldeformular gibt man Datum und Uhrzeit an. Man kann in einer Karte suchen, wo man den Hirschkäfer gefunden hat. Man kann reinklicken, man kann den Ort suchen. Also durch den Klick ist es drin, die Örtlichkeit. Man gibt noch Angaben zu, was man gesehen hat, männlich, weiblich, verletzt, unverletzt, laufend, ruhend, fliegend. Also ganz einfach zum Anhakeln an und hat auch die Möglichkeit, noch Bemerkungen anzugeben. Ganz zum Schluss fragen wir noch nach Namen und E-Mail-Adresse, aus dem einfachen Grund, falls wir Rückfragen haben. Wir werden das nicht weiter nutzen, es dient einfach nur für den Fall der Fälle, dass wir Rückfragen stellen.
Das klingt ziemlich einfach. In der Internetsuche gibt man LWF plus Hirschkäfer plus Suche vielleicht noch ein. Dann werdet ihr in den Trefferergebnissen die entsprechende Unterseite auf der LWF-Homepage finden. Und alles, was es dazu braucht, ist ein Foto hochladen, ein paar Angaben zum Fund anhakeln, also was, wann, wo. Und freiwillig noch Vor- und Nachname und E-Mail-Adresse angeben, dass wenn ihr eine Nachfrage habt zu einem Fund, dass ihr die Menschen auch erreichen könnt. Und es muss jetzt auch keine Angst haben, dass ihr dann sagt, das Foto war falsch, das war kein Hirschkäfer. Also es bekommt keiner Ärger, wenn dann viel Fund meldet.
Ganz genau, bekommt keiner Ärger. Und das Foto ist ganz gut, dass du das noch angesprochen hast. Das ist nämlich ganz wichtig, dass wir uns sicher erkennen können.
Das klar ist, ihr mit eurer Fachexpertise seht auf den ersten Blick, das ist ein Hirschkäfer oder das ist irgendwas anderes. Ich kann mir jetzt vorstellen, mal den männlichen Hirschkäfer mit seinem großen Geweih, der ist wahrscheinlich leicht zu erkennen und auch mit nichts zu verwechseln. Das Weibchen sieht ja ein bisschen anders aus. Wie erkenne ich denn das Weibchen und kann ich das mit irgendwem anderen verwechseln?
Also das Weibchen ist ein bisschen kleiner als das Männchen, weil es eben nicht diese langen, geweihartigen Mandibeln hat. Ist nur bis zu 3,5 cm groß, ist kastanienbraun und ist ganz leicht mit dem Balkenschröder zu verwechseln, der aber schwarz-matt ist und sie eben glänzend kastanienbraun.
Also eigentlich kann man sie gut unterscheiden, aber für den Fall der Fälle seht ihr das auf dem Foto mit einem Blick.
Ganz genau. Und auch die Larven sind ganz oft zu verwechseln mit vielen anderen Larven. Die sind aber bis zu 11 cm groß und in Blumentöpfen oder so findet man sie gar nicht. Man findet sie wirklich nur in der Erde, wo auch Wurzeltotholz zu finden ist.
Also die Kombination von Erde mit irgendwo muss Holz sein, damit die Larven was zu fressen haben. Und sie sind wirklich groß. Also ich habe mal nachgemessen, 11 cm, das ist noch nicht einmal mein Mittelfinger oder mein Zeigefinger. Also die ist wirklich richtig, richtig groß. Und du hast mir im Vorgespräch noch was Lustiges erzählt, nämlich, dass man einen Hirschkäfer eigentlich nicht überhören kann.
Das stimmt. Wenn die fliegen, dann brummt's richtig in der Luft. Er hat auch echt schwierig zum Fliegen mit der Masse. Der Hintern hängt dabei runter, er steht senkrecht in der Luft. Fliegt auch meistens dadurch nicht so elegant. Ein Grashalm kann ihn schon zum Absturz bringen. Genau, aber das ist auch ein sehr schönes Erlebnis.
Ja, und vor allen Dingen auch ein lautes. Jetzt wissen wir, ihr braucht Hilfe. Die Hörerinnen und Hörer wissen, wie sie ihn erkennen können. Jetzt ist die Frage, wo finde ich denn diesen nicht ganz so kleinen Käfer? Also beim Waldspaziergang oder brummt er eher beim Kaffeetrinken im Garten vorbei?
Könnte beides passieren, beim Kaffeetrinken vielleicht weniger. Im Garten kann er gern vorbeisprummen, aber eher abends, erst in der Dämmerung gern aktiv. Auch wenn er Kirschmarmelade liebt, die er vielleicht beim Kaffeetrinken finden würde, ist er eher abends unterwegs. Die Larve lebt unter der Erde, wie schon erwähnt, dabei 3 bis 7 Jahre lang, also sehr lange Entwicklungszeit, an morschem Holz. Und dabei braucht sie viel Wärme, eingangs erwähnt, viel Licht, was auf den Waldboden kommen muss. Die Larve verpuppt sich im Herbst und überwintert, der Käfer schlüpft dann auch im Herbst noch, überwintert als Käfer unter der Erde. Wir sehen ihn nicht, wir Menschen, außer wir graben. Und der erwachsene Käfer kommt dann erst im Mai, je nach Witterung, an die Oberfläche und fliegt dann am liebsten an warmen Abenden, am liebsten vor Gewitter, eben in der Dämmerung. Und er ist nur einige Wochen unterwegs und hat nur ein Ziel, Nachkommen zu zeugen.
Wenn du sagst, er ist nur einige Wochen unterwegs, heißt, er lebt auch nur einige Wochen als erwachsener Käfer.
So sichtbar über der Erdoberfläche nur ein paar Wochen, ja. Als Käfer braucht er aber noch Energie. Er möchte ja Nachkommen zeugen.
Und er ist schwer und wenn er fliegt, kostet das wahrscheinlich auch eine Menge Energie.
Ganz genau. Deswegen sucht er Bäume, die Saftstellen haben, die Baumsaft verlieren, die kleine Wunden haben, wo Baumsaft austritt. Dieser Baumsaft enthält sehr viele Kohlenhydrate und Zucker. Und da liebt er vor allem die Eichen- und Obstbäume, gerne die Kirschbäume. Und die Wunden können am Stamm oder an Ästen, auch im Kronbereich sein. Dort nehmen Weibchen und Männchen diesen Baumsaft auf, um Energie zu tanken. Und diesen Saft brauchen sie auch, dass ihre Spermien und Eizellen reifen können. Sonst klappt es mit den Nachkommen nicht.
Okay, das heißt, sie sind ganz wild auf Kohlenhydrate und Zucker, also diesen Baumsaft. Ganz ehrlich, also die Essgewohnheiten der Hirschkäfer erinnern mich ein bisschen an meine Teenies zu Hause. Also die könnten sich ja auch ausschließlich von Kohlenhydraten und Zucker ernähren. Also Nudeln und Spezi geht immer bei uns.
Ja, das kommt hin. Ich hoffe aber, dass deine Teenies die nächste Eigenschaft nicht mit den Hirschkäfer teilen. Wenn der Baumsaft oder die reifen Kirschen schon angefangen haben zu gären, bilden sie auch Alkohol. Und das kann dann auch ziemlich lustig aussehen, wenn dann die leicht angetrunkenen Männchen über den Bäume torkeln und auch gerne mal runterfallen. Ist ja lustig anzusehen.
Nein, also diese Eigenschaft teilen sie Gott sei Dank nicht mit meinen Teenies. Bei uns wird bisher ausschließlich Spezi, dafür in rauen Mengen gerne konsumiert. Wobei, eine Eigenschaft haben sie doch, wenn ich so darüber nachdenke. Ein hoher Zuckerspiegel kann bei uns durchaus auch zu, ich sag mal, unkoordinierten Bewegungen führen oder aber auch zu liebevollen Geschwisterkabbeleien.
Na, bei den Kabbeleien, da kommen sie sich dann doch wieder näher, der Hirschkäfer und die Teenies, weil die Hirschkäfermännchen natürlich auch um die Weibchen kämpfen. Und da gibt's auch ziemliche Rangeleien und da geht's auch hoch her. Und da wird auch mal der Schwächere sprichwörtlich in die Zange genommen und vom Baum geworfen. Der Stärkere bekommt dann das Weibchen und kann sie dann zur Paarung schützen und vor Fressfeinden schützen.
Das heißt, der Stärkere bekommt das Weibchen, hat dann aber auch die Aufgabe, sein Weibchen vor Rivalen und anderen, also vor Fressfeinden, wie Vögeln oder so, zu beschützen. Ich sehe schon, also Hirschkäfer und meine Teenies haben doch einige Gemeinsamkeiten. Es klingt für mich so, als wenn die Hirschkäfer die Teenies des Waldes sind. Aber jetzt wieder ernsthaft, Anna. Wer Hirschkäfer finden will, macht sich also auf in entweder warme, lichte Eichenwälder oder dorthin, wo Obstgehölze wachsen und gerne eben in den Abendstunden und in der Dämmerung. Anna, wir haben jetzt schon den Lebenszyklus, wir haben den Lebensraum und wir haben die Lebensweise. ehrlich gesagt alles nur gestreift. Ich weiß ja, dass du als unsere Hirschkäfer-Expertin noch viel, viel, viel mehr weißt. Nur dann würde dieser Podcast, ich weiß gar nicht, 8 Stunden gehen. Wir könnten wahrscheinlich ein ganzes Hörbuch machen oder eine Serie machen. Was ich total super finde, ist, dass du trotzdem einen Weg gefunden hast, dein Wissen nämlich mit uns allen zu teilen. Ihr habt bei euch im Wald Naturschutz ein neues LWF-Merkblatt rausgebracht, nur über den Hirschkäfer. Und liebe Hörerinnen und Hörer, das möchte ich euch allen sehr ans Herz legen. Anna, ich weiß, es kommt, glaube ich, diese Woche, in der wir den Podcast aufnehmen, raus. Kannst du uns schon ein bisschen spoilern, worum es geht und was wir dort lesen werden?
Genau, das LWF-Merkblatt Nummer 61, wer sucht, heißt Hirschkäfer erkennen und schützen. Dort habe ich nochmal kompakt zusammengefasst, wie man den Hirschkäfer bestimmen kann, mit wem man sie verwechseln kann, wie der Lebensraum des Hirschkäfers ist und sein Lebenszyklus. Und ich habe auch Tipps formuliert, was jeder Einzelne tun kann, um dem Hirschkäfer ein Zuhause auch weiterhin in Bayern zu bieten.
Das heißt, für alle, die mitmachen wollen bei der Citizen Science Suche, können eigentlich das LWF-Merkblatt als perfekte Vorbereitung und Vertiefung gleich bestellen. Also Bing, Werbung in eigener Sache. Das LWF-Merkblatt könnt ihr natürlich auch kostenfrei bei uns auf der Homepage als PDF direkt runterladen oder ihr könnt auch es in der Printversion bestellen. Anna, im Laufe unseres Gespräches ist mir echt aufgefallen, dass der Hirschkäfer für dich mehr ist als ein Projekt an der Arbeit. Und auch im Vorgespräch habe ich das wirklich gemerkt. Dir liegt dieser Käfer auch ganz persönlich sehr am Herzen. Was ist denn dir ganz besonders wichtig, wenn du an den Hirschkäfer denkst?
Also diese Art und der ganzen Art Gemeinschaft, die hinten dran hängt, auch weiterhin in Bayern ihren Lebensraum findet und ja, jeder ihn mal brummen sehen kann da draußen. Deswegen ist meine Bitte an alle da draußen, lasst, wo es geht, alte Obstbäume oder lichtstehende Eichen auch mal stehen, belasst die Stöcke im Boden, wenn doch gefällt werden muss oder wird. Und darüber freuen sich die Hirschkäferlarven und dann eben auch wieder die erwachsenen Hirschkäfer.
Und meine Bitte ist an alle Hörerinnen und Hörer, haltet bis August ungefähr die Augen offen, zückt eure Handys, wann immer ein Hirschkäfer vorbei brummt oder vorbei krabbelt, macht für Anna ein Foto, ladet das Foto mit ein paar Infos zum Fundort hoch und Anna tut sie dann viel leichter, erstens den Hirschkäfer weiter zu erforschen und auch ihrer Berichtspflicht an der EU nachzukommen. Und damit helft ihr wirklich Anna und ihrem ganzen Team, dass die Hirschkäfer und natürlich auch weitere seltene Arten in Bayern weiterhin ein Zuhause finden. Anna, damit sind wir am Ende des fachlichen Teils angekommen. Und ich habe dir schon vorgewarnt, dass ich immer zum Schluss noch eine nicht fachliche Frage stelle. Stell dir mal folgende Situation vor. Du bist eine alte Oma, du sitzt am Feuer, am Kaminfeuer, im Ohrenbackensessel, hast eine Tasse heißen Tee in der Hand und deine Enkel sitzen um dich herum. Und jetzt ist es Zeit für die Gute-Nacht-Geschichte. Und die Enkel sagen, Mensch, Oma Anna, erzähl uns doch mal eine Waldgeschichte. Welche Waldgeschichte würdest du deinen Enkeln erzählen?
Weißt jetzt ja, dass ich ein bisschen käferverrückt bin.
Ich hab's ein bisschen vermutet, Anna.
Ja, glaube auch. Ja, ich habe länger drüber nachgedacht, aber ich finde die Vielfalt in lichten Wäldern, gerne auch Mittelwälder, wirklich toll. Wenn man da hingeht, da geht mir das Herz auf. Da stehen die Laubbäume, die schon sehr lange Zeit da stehen, Licht und man sieht da Arten überall. Also da krabbeln Bockkäfer oder Prachtkäfer auf liegenden Stämmen umher. Auf Blüten tummeln sich blühende besuchende Insekten. Schmetterlinge fliegen vorbei, oft auch seltene. Vögel zwitschern, besondere Vögel sind im Hintergrund immer zu hören. Also ich könnte jetzt ewig so weitermachen. Für die Enkeln würde ich gern ausführlicher berichten. Aber ich glaube, für heute wäre das so mein Eindruck, das, was ich einfach ganz toll finde.
Und wahrscheinlich würdest du deinen Enkeln gar nicht sagen, ich habe keine Waldgeschichte, ich habe nur ein Walderlebnis. Machst die Decke von den Beinen runter, weil als Förster ist man ja fit und ich traue dir auch zu, dass du als Oma immer noch fit bist, das wünsche ich dir sehr. Und sagst wahrscheinlich an der ganzen Bagage, Enkel, Schuhe anziehen, Jacke an, wir gehen raus in den Wald und ich zeige euch das, wo mein Herz für geschlagen hat und immer noch schlägt.
Ganz genau.
Vielen Dank, Anna, für dieses schöne Gespräch und diese tollen Einblicke in einen ganz besonderen Käfer in Bayern. Und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Spaß bei der Käfersuche. Und wir sagen jetzt schon danke für eure Unterstützung.
Herzlichen Dank, Hildegard, dass ich hier sein durfte und allen etwas erzählen durfte zum Hirschkäfer.
Gerne. Wer von euch jetzt tiefer in das Thema eintauchen will, der findet weitere Infos und Links zum Thema in den Shownotes. Hat euch die Folge gefallen? Dann empfehlt uns weiter und lasst gerne eine Bewertung da. 5 Sterne heißt, wir haben unser Waldwissen für euch kompakt, klar und konkret auf den Punkt gebracht. Ihr wollt mehr Waldwissen? Kein Problem. Dann lasst uns ein Abo da. Besucht unsere Webseite unter lwf.bayern.de oder folgt uns auf LinkedIn. Wenn ihr Fragen zu einem bestimmten Waldthema habt, dann schreibt mir einfach eine Mail an socialmedia@lwf.bayern.de. Hier an der Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft finde ich bestimmt die passende Fachfrau oder den passenden Fachmann, der eure Waldfrage beantworten kann. Das war's für heute. Wir hören uns nächsten Monat wieder zu einer neuen Folge von Forstcast, eurem Waldpodcast. Ready. So, jetzt ist das Handygedüdel einmal weg. Jetzt drehe ich noch einen Schluck und dann geht's los.
Ich glaube, ich mach's nochmal.
Ja, mach nochmal. Und jetzt mache ich es nochmal, dann bin ich nämlich warm gequasselt.
Natürlich, um die Mädchen nochmal.
Ach nee, das hatten wir schon. Das brauchen wir gar nicht.